Lübeck Zwischentöne.
Dein Podcast für Kultur, Leben
und Firlefanz. Moin und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge von Lübeck Zwischentöne.
Wir sind Bettina und Christian. Es ist April und die ganze Stadt ist in schönster Frühlingsstimmung und das sind wir natürlich auch.
Ja, aber sowas von. Und wir sind diesmal auf Schatzsuche und außerdem auf den Spuren unterwegs, die ein Kunstsuperstar hier in Lübeck hinterlassen hat.
Super spannend. Ihr hört, wo es hier das Bier und die Pizza mit den verrücktesten Namen gibt und was ein sehr süßer, niedlicher Hundewelpe damit zu tun hat.
Ja, der ist ganz goldig. Es geht außerdem um eine spannende Ausstellung auf einer ehemaligen Schiffswerft, die besten Frühlingssonnengenießerinnenplätze.
Und ihr hört bei uns das musikalische Herz der Stadt schlagen. Ihr merkt schon, es gibt viele Gründe dabei zu sein auf unserer neuesten Hörtour durch Lübeck.
Ja, und gleich geht's auch schon los. Kommt doch einfach mit. Wir sind jetzt zu Gast in der Kunsthalle St. Ann bei der wissenschaftlichen Mitarbeiterin und Co-Kuratorin einer neuen Ausstellung, Susanna Eremian. Moin, Frau Eremian.
Guten Tag, herzlich willkommen.
Danke.
Ja, wir freuen uns. Es geht jetzt um die Ausstellung Verlagert, die Kunst in Bewegung, und die startet am 5. April. Ein Museum, könnt ihr euch vorstellen, besitzt ja viel mehr Kunst, als es ständig ausstellen kann. Und deshalb gibt es ein Depot, in dem Kunstwerke eingelagert werden. Das alte Depot wird jetzt in ein neues umgelagert. Und bevor das passiert, habt ihr die einmalige Gelegenheit, hier in einer Ausstellung kostbare Schätze aus 9 Jahrhunderten zu sehen, die im Depot einlagern.
Ja, das ist wirklich spannend. Einige Objekte und Bilder waren seit Jahrhunderten nicht mehr öffentlich zu sehen. Und die Auswahl reicht von mittelalterlicher Sakralkunst über einen Silberschatz, ein Selbstbildnis von Käthe Kollwitz ist auch dabei, bis zu Malerei von Markus Lüpertz und Sigmar Peuke.
Also sehr breit angelegt, und ganz besonders neugierig hat uns ja ein Bild der New Yorker Pop-Art-Ikone Andy Warhol gemacht. Ihr kennt ihn ja vielleicht, seine berühmten Siebdrucke, die Suppendosen der Marke Campbell oder die Siebdrucke von Marilyn Monroe. Und Andy Warhol hat tatsächlich auch so eine Siebdruckreihe mit dem Lübecker Holstentor als Motiv angefertigt. Das war Teil eines Zyklus mit deutschen ikonischen Bauwerken als Motiv.
Ja, und wir haben uns natürlich gleich gefragt, wie war das, ja? Warum hat der überhaupt das Lübecker Holstentor gemacht?
Und war der vielleicht hier sogar?
War er in Lübeck. Und das Exponat, was man hier sehen kann, das ist in Pink und Blau, lagert jetzt noch im Depot, wird dann in der Ausstellung zu sehen sein. Zum ersten Mal vor fast 45 Jahren in Lübeck ausgestellt. Und noch mehr zu dieser Geschichte weiß Frau Eremian. Wie war das genau mit Andy Warhol in Lübeck?
Ja, das ist tatsächlich eine ganz großartige und wichtige Geschichte, die wir jetzt in der Ausstellung erzählen. Der Warhol, das Holstentor von 1980, ist eines unserer ganz großen Highlights in der Ausstellung und in der Sammlung. Und wir freuen uns wahnsinnig, dass wir hier im Zuge der Ausstellung im direkten Austausch sind mit Hanni Reese, die damals 1980 gemeinsam mit ihrem Ehemann den Andy Warhol eingeladen haben in die Galerie Reese hier nach Lübeck.
Ja, das Spannende ist ja, das war ja eigentlich ein Möbelhaus, ne?
Genau, das ist tatsächlich eine ganz große Besonderheit, ein Möbelhaus zusammen mit einer wirklich renommierten Galerie für zeitgenössische Kunst, der es gelungen ist, eine solche, wie Sie sagten, Ikone hier nach Lübeck zu holen und dann auch noch eine Ikone der Stadt, nämlich das Holstentor, zu verewigen in diese deutschen Monumente, diese Reihe, die Sie bereits erwähnt haben, die ja neben dem Holstentor auch den Reichstag beinhaltet oder den Kölner Dom.
Und der Hamburger Michel, der ist, glaube ich, auch dabei.
Ich glaube auch. Und Möbelhaus und Andy Warhol, das passt ja irgendwie super zusammen.
Ja, das passt ganz großartig zusammen und in der Ausstellung auch tatsächlich dokumentiert über ein unerwartetes Exponat, nämlich ein von Warhol signiertes Kissen, das tatsächlich in dem Möbelhaus entstanden ist.
Ich stelle mir jetzt gerade so vor, dass er vielleicht auf dem Kissen auch geschlafen hat, aber das weiß man wahrscheinlich nicht.
Das weiß man nicht. Was ich aber weiß, ist, die Frau Reese hat mir erzählt, sie haben ihn eigentlich gebeten, ein ganzes Sofa zu signieren. Da hat sich der Herr Warhol aber geweigert und gesagt, das möchte er nicht. Er möchte das Sofa da nicht komplett verunstalten, hat sich aber darauf geeinigt, dann ein Kissen zu signieren. Und genau dieses zeigen wir jetzt in der Schau.
Es gibt da noch so ein lustiges Foto von der Eröffnung. Da sitzt Warhol mit so zwei für 1980 doch hippie-mäßig aussehenden jungen Männern mit langen Haaren. Er hat hier auch übernachtet in Lübeck und er hat natürlich wie alle Gäste hier Rotspuren bekommen und Marzipan. Und er hat in der Schiffergesellschaft gegessen.
Ja, das fand ich auch ganz spannend. Ja. In den Institutionen hier in Lübeck, also alles, was man mit Lübeck assoziiert und eigentlich gar nicht so zu Andy Warhol passt.
Hat er aber alles mitgemacht. Mhm. Und wer hier im Hause die Kunst hegt und pflegt, das ist die Restauratorin Marie Harmsen. Moin, Frau Harmsen.
Schönen guten Tag.
Hallo.
Ja, Frau Harmsen, ein weiteres Highlight der Ausstellung ist ja der barocke Silberschatz des St. Ann Museums. Jahrhundertelang lag der Schatz im Depot, war also nicht zu sehen. Und man kennt das ja so ein bisschen von älteren Verwandten. Manchmal so an hohen Feiertagen zu besonderen Anlässen wird dann das Silberbesteck rausgeholt und das muss dann erst mal stundenlang geputzt werden.
Ja,
aber
es läuft ja an, ne, wenn man es nicht benutzt. Und das ist ja nur ein Besteck und kein ganzer Schatz. Wie viele Stunden haben Sie denn geputzt? Und vor allen Dingen interessiert mich, womit? Weil da kann man ja wahrscheinlich nicht in den Drogeriemarkt gehen und da so ein Silberputzmittel rausholen, oder?
Sie schlägt schon die Hände zusammen, Frau Harmsen.
Das ist bei uns ein bisschen komplizierter. In der Restaurierung gibt es sehr viele Fachbereiche, unter anderem auch die Metallrestaurierung. Also es ist ein eigener Fachbereich. Und meine Fachkollegin Katharina Klein war hier am Haus und hat circa 3 Wochen sich mit den Oberflächen des Silbers beschäftigt. Und das sind jetzt keine herkömmlichen Mittel, die man im Drogeriemarkt findet. Davon würde ich auch abraten, weil die immer abrasiv sind.
Das heißt, es reißt, das Silber wird dann abgerieben?
Genau, über die Zeit. Und unsere Objekte, die haben einen Oberflächenschutz und der wird im Zweifel erneuert.
Wir bekommen ja im Rahmen der Ausstellung auch einen spannenden Einblick hinter die Kulissen der Museumsarbeit. Neben dem Restaurieren und Bewahren gehört ja auch die Analyse von Farben und Materialien zu Ihren Aufgaben. Frau Harmsen, was für moderne Techniken setzen Sie denn ein? Sowas wie Infrarotkameras auch?
Genau, es gibt einmal die bildgebenden Verfahren, wie Sie es schon sagten, da gehören Infrarotkameras dazu oder auch Röntgen. Das können wir nicht bei uns am Haus machen, da können aber Leute für kommen. Und es gibt noch weitere Methoden, indem man chemisch zum Beispiel Bindemittel analysiert oder sich auch unter dem Mikroskop Pigmente anguckt und die auch mit dem Analyseverfahren bestimmen kann.
Also Sie sind so ein bisschen eigentlich auch Kunstdetektivin, oder?
Ja.
Ist schon so, ne? Man muss ja sehen, wenn was Neues vielleicht auch kommt, ist das überhaupt so alt oder so, dann analysieren Sie ja wahrscheinlich auch mit, oder?
Genau, also es geht viel darum, etwas über die Materialität der Kunstwerke zu erfahren und wie Sie es schon sagten, sozusagen der Blick dahinter, also nicht nur, was sehen wir, sondern ganz stark zu gucken, aus was ist es eigentlich gefertigt, weil das auch oft bestimmt, wie Kunstwerke altern und was wir dann auch für Schadensphänomene an Kunstwerken sehen können.
Der Kunst auf der Spur.
Ja, und manchmal findet man ja auch Bilder hinter dem Bild. Leinwände, die zweimal bemalt wurden.
Dass du dir alles ausdenkst.
Das ist doch so. Ja, gibt's immer wieder, stimmt. Ne? Oder?
Ist doch so, ne? Ja.
Ein klares Ja von Frau Harmsen.
Gesammelt wird ja nicht nur im Museum. Wir horten ja alle unsere Schätze, Kunst, aber eben auch Alltagsgegenstände, die eine ganz besondere Bedeutung für uns haben.
Und im Rahmen der Ausstellung konnte sich jeder hier einbringen, wir alle. Das Motto heißt, unsere Schätze, deine Schätze. Und da konnte man Exponate einreichen, die jetzt hier im Museum zu sehen sein werden.
Über die Auswahl hat ein Team beraten und abgestimmt. Und daran beteiligt war auch der Jugendbeirat der Kunsthalle St. Ann. Und zu dem gehört auch Diana Jevremova. Moin, Diana.
Hallo.
Diana, das war doch bestimmt spannend jetzt. Ihr habt euch mit den Objekten beschäftigt, welche ihr zeigen wollt. Und eins habt ihr ja schon ausgewählt. Welches ist das?
Genau, das ist einmal ein Meisterstück, nämlich ein Silberschatz von der Frau Ölschläger.
Ja, musste das immer so offensichtlich Kunst eigentlich sein? Weil es kann ja auch irgendwas sein, was eine ganz besondere Bedeutung hat für einen Menschen, was aber nicht vielleicht auf den ersten Blick so ein Kunstwerk ist, oder?
Genau, da haben wir auch ein Objekt zugesendet bekommen, was wir auf jeden Fall auch ausstellen wollen. Und zwar ein Teddybär, der noch aus der Kriegszeit, also Nachkriegszeit stammt. Da wurden alte Säcke auseinandergenommen und zu Garn verarbeitet. Und das war auch das erste Spielzeug von einem Kind, was in der Kriegszeit kein Spielzeug mehr hatte.
Ein interessantes Stück und eine interessante Geschichte.
Und wir wollen jetzt noch über ein Stück reden, das auch ausgestellt wird.
Ja, und von dem eben ja schon die Rede war, das Meisterstück, das Frau Ölschläger eingereicht hat. Und Frau Ölschläger ist nämlich heute auch hier. Und Meisterstück, darunter kann man sich jetzt alles Mögliche vorstellen, aber was ist das für ein Meisterstück?
Das Meisterstück ist der St. Eligius und das ist der Schutzpatron der Gold- und Silberschmiede. Das hat mein Mann genau vor 70 Jahren gefertigt, also 1955. Und am Meisterstück muss man mal alle Techniken zeigen, die aus der Silberschmiede, die man erlernt.
Und hat es eine Mehrfachbedeutung für Sie, weil es ja am allerwichtigsten, Ihr Mann hat es gemacht und Sie sind selber Schmieden?
Naja, es hat eben auch was Symbolisches für uns und für unseren Beruf, ne? Also für mich hat das eine ganz große Wertigkeit. Jetzt habe ich ja nicht mehr meinen großen Betrieb, also der steht bei mir zu Hause und beschützt uns auch mehr oder weniger.
Und der Bischof, der in diesem Meisterstück dargestellt wird, den gab es ja tatsächlich.
Den gab es tatsächlich, das war der St. Eligius und hat gelebt im Mittelalter und wurde 641 Bischof von Nyon.
Auch da haben wir wieder was dazugelernt. Und Bettina, jetzt wird es spannend.
Ich habe auch was mitgebracht, aber das ist auf keinen Fall so wertvoll. Das hat nicht dieses wertvolle Material. Aber für mich ist es ein ganz besonderer Gegenstand, weil ich da eine emotionale Beziehung dazu habe. Und das liegt vielleicht auch daran,
dass ich ihn dir geschenkt habe.
Ja? Genau.
Könnte sein, oder?
So, und bevor ich ihn jetzt auspacke, dann seht ihr es ja gleich. Ich erzähle jetzt mal, ich mache ein kleines Rätsel draus. Dieser Gegenstand hat mich in den vergangenen Jahren auf all meinen Reisen begleitet. Ich bin damit in der Bahn gefahren, mit dem Fahrrad, mit dem Schiff, mit dem Flugzeug. Ich war damit auf verschiedenen Kontinenten. Gegangen bin ich damit auf Sand, auf Stein, auf Asphalt. Ich habe ihn getragen im Schwimmbad, auf Gras und jetzt ist er leider kaputt gegangen. Ich kann ihn nicht mehr reparieren und das macht mich ein bisschen traurig, weil einer der Riemen gerissen ist. Seid ihr drauf gekommen, was es sein könnte?
Flipflop oder Sandale vielleicht?
Ja, das war ich ja auch nicht. Und die Frage ist ja jetzt eben, wir fragen uns, was sagt der Jugendbeirat dazu? Ne? Es ist, Wir finden, der Flipflop hat definitiv einen Platz im Museum verdient. Es ist ein sehr schöner Flipflop. Für mich ein Kunstwerk und vor allen Dingen, er war ja auch immer in Bewegung. Also es ist auch Kunst in Bewegung. Und vor allen Dingen, die Vorläufer der Flipflops gab es schon vor über 3000 Jahren. Damals wurden sie in Ägypten aus Papyrus und Palmblättern gefertigt.
Also deswegen dachte ich so, Tradition und Moderne hat ja vielleicht dann auch so ein bisschen damit zu tun.
So, Diana, was sagst du dazu? Hätte der Flipflop eine Chance?
Also eingesendet könnte der auf jeden Fall werden, weil wir auch vor allem skurrile Sachen auch haben wollten.
Also wie auch mal ein skurril ist
das. Ich sehe schon, worauf es hinausläuft. Wir hätten ihn einschicken können, aber...
Jetzt kommt aber.
Aber natürlich habe ich da jetzt auch nicht so viel Aussagekraft, da das ganze Team mitentscheiden muss. Also Sie können es gerne probieren, aber ob es klappt, kann ich nicht versprechen.
Ja, jetzt komm, haben wir deine Stimme? Du kannst auch Nein sagen, das ist nicht schlimm.
Ja, natürlich. Das ist also da möchte ich nicht so ganz alleine für entscheiden.
Genau. Ich muss aber auch ehrlich sagen...
Zu viel Verantwortung. Ja.
Ich habe den auch gerne noch zu Hause stehen. Ich werde den auf keinen Fall wegschmeißen. Und ich hoffe ja noch, dass ich irgendein Material finde, dass ich diesen Riemen kleben kann. Dann könnte ich ihn nämlich weiter tragen.
Ja, ich glaube, wir kaufen lieber ein paar neue. Egal. Und außerdem wird dieser Flipflop ja nachher in der Ausstellung zu sehen sein. Aber das ist ja ganz egal. Und es wird zu dieser Ausstellung auch noch ein sehr interessantes Rahmenprogramm geben. Frau Eremjan, was können wir da erleben?
Dazu gehört unter anderem der Museumsexpress. Das ist eine neue Idee, die darauf ausgelegt ist, auch Kunst und Kultur zu denjenigen zu bringen, die eben nicht mobil sind und die nicht an die Kunst ins Museum kommen können, aber großes Interesse haben.
Das ist eine schöne Idee. Wenn du nicht zur Kunst kommen kannst, kommt die Kunst zu dir. Finde ich gut.
Absolut. Die Ausstellung verlagert die Kunst in Bewegung in der Kunsthalle St. Ann. Die könnt ihr ab 5. April sehen bis zum 10. August. Und alle Infos dazu gibt es auf der Seite der Lübecker Museen. Und die Eröffnung ist dann am 4. April.
Und dann werden wir auch erleben, ob dein Flipflop vielleicht Teil der Ausstellung geworden ist. Aber die Reaktion von Diana war schon so ein bisschen so...
Sie war verhalten.
Ich habe eine Tendenz gespürt, sage ich jetzt mal.
Ich nehme den sehr gern wieder mit.
Lübeck ist eine Musikstadt mit langer Tradition und uns ist was aufgefallen, Bettina.
Ja, wenn man hier nämlich durch die Straßen und Gassen geht, dann kann es passieren, dass einen einfach so die Musik anfliegt Und das finde ich immer super schön.
Ja, durch ein offenes Fenster oder eine offene Tür oder man geht irgendwo vorbei. Und das ist einfach so eine Atmosphäre, die schön ist.
Ja, und ich bleibe dann gerne einfach mal einen Moment stehen und höre zu. Könnt genau. ihr ja auch mal machen.
Musik liegt in der Luft und das sind dann so spontan Konzerte fast. Ne?
Ja, manche sind natürlich Proben, es ist noch nicht immer perfekt, aber es macht Spaß zu hören.
Und eine der Musikstraßen für Musikerlebnisse, die man zufällig erlebt, ist die große Petersgrube. Und wenn man oben runterkommt, von oben zum Wasser runtergeht.
In der Petersgrube 11, da hört man fast immer ein bisschen Musik.
Ja, da gibt es nämlich einen Jazzclub im CVJM und da finden oft Konzerte statt.
Und Proben und dann hört sich das so an.
Ein zufälliges Jazzkonzert im Vorbeigehen.
Ja, und wenn man dann die große Petersgrube weiter runtergeht, dann kommt die Musikhochschule Lübeck auf der linken Seite. Und auch da kann man immer mal wieder Proben der Studierenden hören. Ein Zufallskonzert, das uns die Studierenden der Musikhochschule Lübeck geschenkt haben. Und wenn ihr zum Beispiel in der Straße Rosengarten 14 bis 18 seid, dann ist hier die Lübecker Musikschule der Gemeinnützigen. Und wenn man über den Parkplatz geht zu den Probenräumen, dann könnt ihr zum Beispiel das hier hören.
In verschiedenen Räumen wird hier geprobt und jetzt hören wir gerade eine Mischung aus Schlagzeug und ich würde sagen, was ist das, Bettina? Eine Oboe, glaube ich.
Ja,
ne?
Und das Spannende ist, wir draußen hören hier natürlich, das hört sich an wie eine Mischung, als ob sie zusammenspielen, so ein bisschen schräg zusammenspielen, aber das ist ja isoliert. Die beiden Menschen, die hier proben, die hören nichts voneinander.
Ja, wir dachten auch zuerst, hey, verrückte Mischung, Oboe und Schlagzeug. Vielleicht probieren die ein avantgardistisches Stück.
Das noch nicht so ganz zusammenpasst, aber so macht es Sinn.
Und wenn ihr in eine der vielen Lübecker Kirchen geht, dann kann es durchaus passieren, dass da gerade jemand an der Orgel sitzt und probt.
Wie zum Beispiel in der Kirche St. Jakobi. Und in der Breiten Straße, das ist eine der zentralen Fußgängerzonen hier auf der Altstadtinsel, da hört man eigentlich auch immer Musik.
Ja, Straßenmusik, alles was möglich ist. Die äußersten beiden Pole des Straßenmusikuniversums, von Singer-Songwriter bis Leierkastenmann.
Und die sind witzigerweise jetzt auch gerade beide hier.
Thank you. Und manchmal geht man hier auch an einem italienischen Restaurant vorbei und hört den guten alten Adriano Celentano. Kulturwerft Gollan ist ein ganz besonderer Ort, ein neues Kulturzentrum, das hier in den vergangenen Jahren entstanden und immer weiter gewachsen ist.
Ihr müsst euch vorstellen, früher wurden hier Schiffe gebaut und repariert. Heute treffen sich hier aber Kunstschaffende und Kreative und ihr könnt hier Konzerte hören, Lesungen erleben oder auch Ausstellungen im ehemaligen Kettenlager, wie zum Beispiel Strukturen finden.
Ja, das Ambiente ist wirklich einzigartig. Das frühere Industriegelände hat einen ganz eigenen Charme, eine Kombination aus alt und neu. Es gibt hier aufwendig restaurierte ehemalige Fabrikhallen, historisches Industriedesign und das dann kombiniert mit ganz neuen Architekturelementen.
Ja, und das ist sehr attraktiv. Inzwischen hat hier auch das Schleswig-Holstein Musikfestival sein Headquarter. Und wenn ich hier auf dem Gelände bin, mich macht das immer wieder neugierig, denn es gibt hier viel zu entdecken, auch weil es sich eben ständig weiterentwickelt.
Ja, und Kunst macht ja hungrig und durstig.
Absolut.
Ist ja nun einfach mal so, ne? Und auch mit trockener Kehle und knurrendem Magen werdet ihr hier fündig. Auf dem Gelände hat sich eine Brauerei angesiedelt und sie hat den leicht morbiden Namen Sudden Death Brewing.
Ja, das stimmt.
Und da gehen wir jetzt mal hin.
Und da sind wir jetzt, das Herz und die Gründer der Brauerei. Das sind Oliver Schmökel, genannt Olli, und Erik Nagel, genannt Ricky. Und Oliver und ja, Ricky, moin. Schön, dass wir hier sein dürfen bei
euch.
Schön,
dass ihr da seid.
Moin.
Sudden Death, da haben wir uns ja überlegt, wir übersetzen das mal kurz für alle, die nicht so drin sind im Thema, heißt ja plötzlicher Tod. Und das ist ja schon so ein etwas beunruhigender Gedanke eigentlich, ne?
Ja, habe ich auch gedacht. Ich mache jetzt hier mal so ein ganz bisschen Schlaumeier-Alarm. Ich bin ja großer Sportfan und ich dachte mir, das hat irgendwas mit Eishockey zu tun. Verlängerung, Eishockey, erstes Tor, das fällt. Bin ich da richtig? Genau, oder?
Da liegst du komplett richtig. Also das ist die Verlängerung im Eishockey. Ist praktisch wie das Golden Goal beim Fußball war. Und ist der spannendste Moment, sage ich mal, in einem Eishockeyspiel. Und der Erste, der das Tor schießt, ist halt der Sieger. Und ja, wir wollten damals spannende Biere machen, genauso spannend wie diese Situation ist. Und deshalb fanden wir den Namen Sudden Death auf jeden Fall passend.
Und Olli, ihr seid ja riesen Eishockey-Fans auch, ne?
Genau, ich spiele selber auch noch. Ricky ist der Mourinho des Eishockeys, kann keinen Schlittschuh laufen, aber glaubt, er hat die meiste Ahnung.
Was ich auch in meinem Fantasy-Hockey immer wieder unter Beweis stelle.
Leider stimmt das. Genau, und daher kommt das, die Liebe und Leidenschaft zum Eishockey. Und Sport gucken oder Eishockey gucken mit ein Bierchen in der Hand, gibt nichts Besseres, ne?
Und das müssen wir kurz sagen, das Hundegebell, das ihr hier hört, das ist eine kleine Welpe, 13 Wochen alt,
ja,
und die heißt Heavy.
Heavy, von Heavy Metal, aber so klein ist sie eigentlich gar nicht mehr. Was ist das eigentlich für eine Rasse?
Erstmal ist Heavy ein Air. Es ist eine kontinentale Bulldogge, also eine zurückgezüchtete, gesund gezüchtete englische Bulldogge.
Sehr niedlicher Hund.
Wir haben sie schon ausführlich gestreichelt.
Das nächste Mal machen wir einen Hunde-Podcast. Ihr seid ja sowieso sehr kreativ, wenn es um Namen geht. Ne? Also eure Biere heißen One More Quarter oder Death Ascension oder Infestation Affliction. Also man sollte auch Fremdsprachen beherrschen, wenn man hier ein Bier trinken will. Ne?
Und wie kommt ihr auf diese ungewöhnlichen Namen, Ricky?
Ja, das ist, wir sind ja ein großes Team und haben viele Mitarbeiter aus verschiedenen Ländern und jeder hat natürlich irgendwie ein Thema, was er gerne mag und Hobbys oder so, und das ist einfach, ja, jeder kann hier seine Meinung oder seine Ideen damit einbringen und das entsteht eigentlich ziemlich spontan und schnell.
Ja. Also gerne, früher war es so, das haben wir uns das ausgedacht, jetzt ist natürlich das ganze Team immer involviert und das kann mal sein, dass man tagsüber eine lustige Diskussion hat, wo irgendwas rausgelöst wird oder, also im Prinzip wird alles irgendwie per Zufall, Ideen, Sachen, die man erlebt hat, wird alles so verarbeitet. Wir sind ja alles so 80er-Kids, der Großteil zumindest, 80er, 90er-Kids, und da wird natürlich eine Menge von verwurstelt sozusagen.
Die Dosen und die Etiketten, die sind ja auch sehr kunstvoll gestaltet und ich finde die ja viel zu schade, um die dann wieder in den Pfandkreislauf zurückzuführen. Die kann man ja sammeln, ne? Das sind ja so kleine Kunstwerke und Sammlerobjekte, könnte ich mir vorstellen. Ne? Gibt es bestimmt Leute, die sammeln das, ne?
Das ist tatsächlich so. Also ich habe schon oft gehört, das ist Panini für Erwachsene. Und wir freuen uns natürlich über jede Dose, die nicht in den Pfand zurückgeht, weil wir zahlen erst den Pfand, wenn er wirklich abgegeben wird. Wenn die Dose weggeschmissen würde, würden wir auch keinen Pfand bezahlen müssen. Wir haben einen Designer aus Hamburg, der da viel macht und mit dem wir zusammenarbeiten. Philip Russell heißt der. Und wir sind auch immer sehr, sehr stolz auf unsere Designs, sag ich mal. Und wir lachen uns auch über jedes Design auch ein bisschen, machen wir uns da selber auch manchmal lustig. Und ja.
Es gibt ja auch eine alkoholische Liebeserklärung an die Stadt Lübeck. Ihr habt hier die Lübecker Biere, zum Beispiel das Lübecker Pilsener, Lübecker Zwickel, dann Lübecker Helles, Lübi Libre Mango. Klingt super. Lübi Premium Extra Pale auch noch.
Also bei Mango, da müssen wir gleich mal fragen, wie die Mango ins Bier kommt. Aber wahrscheinlich wird die einfach mitgebraut, stelle ich mir vor. Angegliedert an die Brauerei ist auch Gastronomie. Es gibt euren Brewpub mit Pizza und Bier, eine unschlagbare Kombination. Und die Pizza ist, glaube ich, so im Napoli-Style. Ist so, ne? Oder?
Genau, das ist napolitanischer Style. Also der Teig ist sehr luftig und geht 2 Tage.
Ja, 48 Stunden Teigruhe.
Genau. Wie sich das gehört. Und auch die Pizzen haben fantastische Namen. Die kann man sich auch sofort merken.
Ich sehr lachen.
Eine heißt Goodbye Miss Piggy. Genau. Und dann gibt es noch Alibaba und der Nektarinenräuber. Und wir stellen uns das so vor, ihr sitzt abends hier mit einem Bierchen noch, nach dem Bier wird ja noch kreativer wahrscheinlich und dann haut ihr die Namen raus. Ne?
So ähnlich ist es manchmal, aber geht natürlich auch nicht jeden Abend. Aber bei sowas wie Alibaba und der Nektarinenräuber, der kam tatsächlich von Nick, von unserem Koch, ist das so. Und bei Goodbye Miss Piggy, gut, das ist eine Salami-Pizza. Liegt nahe.
Ja. Piggy ist dann auch einen Sudden Death gestorben, wahrscheinlich.
Wir haben so ein bisschen derberen Humor und mögen das, wenn es ein bisschen schwarzer Humor darf auch mal sein. Also Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Ne?
Und unsere Pizzen sind, also wir haben natürlich klassische Pizzen immer, wie die Miss Piggy ist eigentlich eine ganz klassische Salami-Pizza im Angebot. Aber wir machen auch verrücktere Sachen, auch was die Pizzen angeht. Weil wir haben da schon Sachen raufgehauen, wo mancher Italiener wahrscheinlich sagen würde, nein, das geht nicht. Aber das probieren wir auch eigentlich alles aus. Also,
was habt ihr da zum Beispiel raufgehauen?
Wir haben zu Midsommar machen wir immer eine schwedische Pizza, die hat dann Köttbullar drauf, wirklich mit der dunklen Soße. Wir haben, was haben wir noch an extremen Sachen gehabt. Eine Cheeseburger-Pizza, Big Mac-Pizza, den dann auch die Zutaten des Big Macs hatte.
Das sind schon so die heftigsten. Auch diese eine andere schwedische hatten wir noch mit Banane und Erdnuss. Und
ja, also
das ist schon ziemlich extrem.
Ich sehe schon, ihr macht weiter, bis die italienische Pizzapolizei kommt und euch verhaftet. Lebenslänglich.
Kein Ananas. Also kein Ananas.
Das haben wir tatsächlich noch nicht.
Nee, das darf man auch nicht.
Nee, das ist zu wild für uns.
Es war ja tatsächlich ein kleiner Schock für uns, als wir die Karte studiert haben. Ihr habt ja auch Wein. Also, wie konnte das denn passieren?
Ja, wir haben natürlich auch viele, viele Menschen, die hier reinkommen und was anderes trinken wollen als Bier. Und natürlich haben wir immer extrem viel verschiedene Biere. Wir haben 19 Hähne. Da findet man auch ganz viele Geschmacksrichtungen. Wir haben Fruchtsauerbiere, dunkle Biere, helle Biere, alles Mögliche. Aber es gibt natürlich Menschen, die trinken gar kein Bier. Und deshalb haben wir natürlich Wein und Longdrinks und für jeden eigentlich was da.
Spannend ist es ja hier, wenn man hier sitzt, was trinken möchte oder auch eine Pizza essen möchte, dass man direkt hier am Ort des Geschehens sitzt, da wo das Bier gebraut wird. Man sieht diese riesen Kessel. Ihr habt dann aber auch jetzt ab April, kann man ja draußen sitzen, da ist der Außenbereich geöffnet.
Ja, und wenn man sich seinen kleinen Bierbauch wieder abtrainieren will, gibt es praktischerweise den Laufclub, den ihr gegründet habt. Jeden Mittwoch um 18.30 Uhr trifft sich der Sudden Death Running Club zum Laufen vor der Brauerei. Kann da jeder kommen? Wie lange lauft ihr? Breche ich da zusammen? Wo geht's lang?
Da muss Olli was zu sagen. Ich laufe nicht so gerne.
Guck dir mal die Figur an. Also klar, wer der Läufer ist.
Ist ja klar. Das ist ein sehr weiter Hoodie. Man sieht keinen Bauch.
Wir haben das vor ein paar Wochen zum ersten Mal gemacht. Und es geht darum, so die Community, die Umgebung hier ein bisschen zusammen, alle sich zu connecten und vorher ein bisschen Sport zu machen und hinterher dann ein Bierchen und eine Pizza. Im Prinzip ist das Tempo ist moderat, also wir lassen niemanden zurück. Wir werden jetzt zeitnah auch gucken, dass wir 2 verschiedene Gruppen implementieren mit verschiedenem Tempo. Aber jetzt ist das erstmal eine Gruppe noch, aber wir lassen da niemanden zurück. Und jeder, der Spaß hat, sich ein bisschen zu bewegen und hinterher ein bisschen noch mit Leuten abzuhängen und eine Pizza und ein Bierchen zu genießen, dann ist er herzlich willkommen.
Das klingt auf jeden Fall gut. Also es gibt eine Belohnung.
Laufschuhe rausgeholt.
Sport, ne? Das ist ja auch ganz gut.
Und ihr veranstaltet hier auch immer wieder Partys und Mottoabende. Und im April, das ist natürlich ein besonderes Highlight, euer Geburtstag, 3 Jahre gibt es euch dann. 25. April geht's los bis zum 26. Da wird wahrscheinlich richtig heftig gefeiert, ne?
Ja, ich werde es hoffen. Also wir hatten die letzten beiden Geburtstage waren gute Partys, kann man sagen. Wir haben immer Live-Musik da, DJ.
Ich kann mich dran erinnern.
Also ja, wir hoffen, dass das Wetter natürlich passt. Wir haben zwar unsere Außenterrasse, die überdacht ist, also man kann auch bei Regen schön draußen sitzen, aber es natürlich wäre natürlich schön, wenn das Wetter, wie die Temperaturen passen, dann ist auch jeder herzlich willkommen. Also da gibt es keine Reservierung oder so, jeder ist eingeladen, kein Eintritt, kommt vorbei.
Habt Spaß. Pizza, Bier und Kultur satt. Und eine gute Pizza ist ja auch Kunst. Ne? Das kann ja auch nicht jeder. Und vor allen Dingen gutes Bier zu brauen, das ist auch ein Kunstwerk.
Und das ist Ess- und Trinkkultur.
Ja, und klar. All das findet ihr hier auf der Kulturwerft Gollan. Und ein Bier hier vor dieser Kulisse zu trinken, das ist schon was ganz Besonderes. Und eine Pizza dazu zu essen.
Absolut.
Und jetzt müssen wir den Hund auch langsam mal wieder reinlassen, weil Heavy...
Ich will ihn nochmal streicheln.
Ja, ich will ihn A streicheln und B ist Heavy bestimmt schon so ein bisschen traurig langsam draußen. Wir mussten ihn ja rausbringen, weil er sich hier mal den Podcast einbringen wollte, aber...
Ich hätte ihn auch gerne dabei gehabt, aber dann hätten wir zu viel Gebelle gehabt. Aber der hat so schön weiches Fell, das haben nur Welpen.
Ja, und die riechen auch noch so gut.
Nämlich gar nicht.
Im April kann man ja schon so einige schöne Sonnenstunden erleben und wir sind jetzt auf der Suche nach den schönsten Sonnenplätzen im April in Lübeck und wer weiß das besser als die Lübeckerinnen und Lübecker oder vielleicht Menschen, die 2 oder 3 Tage hier sind zu Besuch und einen tollen Platz entdeckt haben. Moin, wir sind Bettina und Christian, wer bist du?
Hallo, ich bin Henrike.
Henrike, dein Lieblingsplatz im April, um schon mal ein bisschen Sonne zu tanken?
Das ist definitiv der Drägerpark.
Für alle, die jetzt nicht so drin sind, Drägerpark ist auf der, also von uns, von der Altstadtinsel aus gesehen, auf der anderen Seite der Wagenitz.
Genau, ne? Marlistraße da oben, dann halt der Drägerpark. Und da kann man, ist auch ein Freibad.
Freibad April wahrscheinlich noch ein bisschen kalt, aber hast du da eine Bank, auf der du dann gerne sitzt?
Ja, meistens ja, weil man ja doch nicht irgendwie Decke oder irgendwas dabei hat, aber alles ist möglich. Also da sitzen viele auch so, irgendwie ist da immer was los.
Und mich interessiert ja immer im April, die Sonne ist ja da noch nicht so lange draußen. Weißt du so ungefähr von wann bis wann du da Sonne hast im Drägerpark? Ist das schön lange oder eher so begrenzt?
Also im April weiß ich das gar nicht so, aber sonst ist ja definitiv der Drägerpark auch gerade für seine Sonnenuntergänge bekannt, weil man schön auf die Altstadt rüber gucken kann und dann die Sonne hinter den Kirchtürmen untergehen seht. Also da ist lange, lange Sonne.
Also Sonne satt.
Ja, Bettina als Sonnenanbeterin, die will immer alles ganz genau wissen. Also nicht einfach nur, wo ist der schönste Platz,
sondern auch wie lange.
Von wann bis wann. Ja, also sehr spezifisch.
Also Drägerpark, Sonne satt im April. Prima.
Genau. Vielen Dank.
Super. Okay, danke.
Und wir haben hier noch einen Menschen getroffen, der zumindest so aussieht, als ob er die Sonne im Herzen trägt. Moin, wir sind Bettina und Christian. Wer bist du?
Hi, ich bin Laura.
Laura, dein Tipp für den April, wo hängst du da gerne ab, um ein bisschen die Sonne zu genießen?
Also ich finde es immer ganz schön beim Krähenteich, da ist so eine kleine Wiese.
Und für viele Leute ist es ja wichtig zu wissen, wann die Sonne da genau scheint. Ja, also manchmal ist man ja schon im Schatten. Wann gehst du da immer hin?
Also meistens nach der Schule, das ist so ungefähr 2:30.
Perfekt. Und da sitzt du dann mit Freunden und dann lasst ihr euch ein bisschen von der Sonne bestrahlen.
Genau, das ist immer ganz schön, vor allem Picknicken oder so.
Ja, dann genießt die Sonne im April.
Und einen kleinen Picknick.
Und danke für den Tipp.
Gerne, kein Problem.
Ich sitze ja auch gerne im Café Utter in der Fleischhauer Straße. Da sind wir jetzt gerade und Steffi ist hier die Serviceleitung. Steffi, wann habe ich hier denn die beste Sonne bei euch?
Also ja, es geht eigentlich relativ früh los, ne? Auf der Utter Bäckerseite. Das ist halt, wenn man von unten kommt, auf der rechten Seite. Da ist die Sonne ja bis 9
da
ungefähr.
Da wird gebacken, kann man
ja,
aber
genau,
auch frühstücken.
Da wird gebacken. Und auf der anderen Seite, auf der 62, da geht es dann so um 10 los, ne? Und da hat man dann so bis mittags auf jeden Fall...
Kann ich mich ja für eine Seite dann entscheiden. Wenn ich ein bisschen später komme, nehme ich hier die Seite, an der wir jetzt stehen.
Sonst gehst du einfach rüber. Also wenn ihr euch hier in der Fleischhauer Straße bräunen wollt, ne? Also
ja, im April so bräunen ist da noch nicht so ganz. Ne?
Naja, also so ein zarter Teint. Wenn ihr einen zarten Teint haben wollt, müsst ihr bis mittags auf jeden Fall herkommen. Vielen Dank, Steffi.
Ja, sehr gerne. Euch noch ganz viel Spaß und sucht die Sonne.
Ja, das machen wir, Steffi.
Wir tragen sie auf jeden Fall schon mal... im Herzen.
Ich glaube, du aber auch. Ne?
Ja, ich auch, auf jeden Fall. Viel Spaß.
Danke.
Tschüss.
Tschüss. Und ich weiß es ganz genau, dass der Mann, den wir jetzt gerade getroffen haben, auch weiß, wo man hier in Lübeck toll die Sonne genießen kann. Moin, wir sind Bettina und Christian. Wer bist du?
Ich bin Brian, hallo.
Hallo Brian. Was ist dein Geheimtipp für die beste Aprilsonne in Lübeck?
Da draußen vor Kandinsky.
Das ist ein Café-Kneipe und das ist so eine Eckkneipe. Wahrscheinlich kann man da sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite Sonne tanken.
Genau, richtig, ja. Mhm.
Ja, welche Zeit ist die beste, um da hinzugehen für die Sonne?
Ein Feierabendbier.
Sehr gut. Ja. Brian, das war ein wichtiger Tipp für uns und genieß dein Feierabendbierchen in der Sonne im Kandinsky. Ne?
Danke. Tschüss.
Tschüss. Moin, wir sind ja auf der Suche nach einem schönen Platz, an dem man die Aprilsonne so richtig schön genießen
Mission,
kann.
Mission Aprilbräune gewissermaßen.
Genau. Erste, ne? Wir sind Bettina und Christian, wer seid ihr?
Astrid und Marc vom kleinen Waffelhaus.
Euer Tipp für einen schönen Platz. Wo kann man
einen schönen Platz, wo ihr euch auch vielleicht ein bisschen sportlich betätigen könnt, ist die Skaterbahn hier unten am Ende der Fleischauer Straße direkt am Kanal. Und da tummeln sich jede Menge Menschen in den ersten Sonnenstrahlen und auch schon mit den kurzen Hosen.
Und da muss man auch kein Skateboard dabei haben, da kann man ja einfach auch so hingehen. Ne?
Da kann man auch so hingehen, da gibt es ja natürlich auch viel zu gucken. Ne? Das ist ja spannend, wenn man da sich auf die Bank setzt. Ne?
Marc, von wann bis wann ist denn da so die Sonne? Wann geht es da los?
Von morgens bis abends.
Also ein ganzer
ja immer
Tag.
Besser.
Ja, das ist super.
Alles klar, danke für den Tipp. Da ja, geht ihr da nach Feierabend auch manchmal hin?
Wir sind natürlich auch neugierig, was sie da machen. Und wir finden das äußerst interessant, dass so viele junge Leute sich da auch betätigen.
Super Tipp, vielen Dank, da müssen wir auch mal hin.
Auf jeden Fall. Und da haben wir eine weitere Kandidatin. Hallo, guten Tag, wir sind Bettina und Christian. Wer bist du?
Karen.
Im April, hast du da einen schönen Tipp für uns, wo man hier in Lübeck die Sonne genießen kann?
Ja, an der Mali-Badeanstalt nebenan ist von, darf ich auch Firmennamen sagen, Fangfisch, so ein ganz schöner Garten, wo man draußen sitzen kann und Kaffee und Fischbrötchen und so haben kann. Dann ist der Stadtpark auch besonders schön, gerade jetzt in dieser Zeit. Drehbrückenplatz ist auch sehr schön. Generell rund um die Wagnitz gehen ist schön. Braucht ihr noch mehr?
Da haben wir ja gleich die Richtige gefragt. Das sind ja nicht nur ein Tipp, das sind ja ganz viele Tipps.
Und ich glaube, Karin, du warst auch schon so ein bisschen in der Sonne. Du hast schon eine ganz gute Farbe.
Danke, das kommt aus der Tube.
Ich würde sagen, das ist die Lübecker Sonne. Aber es sieht ganz natürlich aus. Vielen Dank und genießt die Sonne im April.
Danke gleichfalls.
Danke. Auf der Lübecker Altstadtinsel findet ihr jede Menge Kunst und das in den unterschiedlichsten Variationen. Und wir sind jetzt im Atelier der Lübecker Künstlerin Bettina Thierich in der Böttcher Straße 20. Und das hat natürlich einen besonderen Grund.
Natürlich. Im April könnt ihr nämlich auf der Kulturwerft Gollan eine neue Ausstellung sehen. Und sie heißt Strukturen finden. Und zwei der fünf Künstlerinnen, die an dieser Ausstellung beteiligt sind, sind Bettina Thierich und Christine Grote. Moin, ihr beiden. Hallo.
Hallo, moin.
Hallo. Neugierig, wie wir sind, sehen wir uns jetzt schon mal einige der Arbeiten an, die ihr dann später auch in der Ausstellung erleben könnt.
Ja, das passiert im ehemaligen Kettenlager auf der Kulturwerft Gollan vom 6. bis zum 27. April. Und am 6. geht es um 12 Uhr los.
Ja, ganz wichtiger Termin. Einige der Arbeiten von Bettina Thierich, die hängen jetzt noch an der Wand ihres Ateliers, bevor sie dann bald für den Transport auf die Kulturwerft Gollan verpackt werden. Das sind zum Beispiel Drucke in Schwarz-Weiß, sehr große Drucke. Und was meinst du, Christian? Was könnte es sein? Ich finde, das ist gar nicht so leicht zu erklären.
Ja, ich muss mich da erstmal reingucken. Also es könnte, auf den allerersten Blick, es könnte natürlich auch so eine Agrarlandschaft von oben sein. Weißt du, so Felder, wie man sie manchmal aus dem Flugzeug von oben sieht.
Ja.
Ich glaube aber, es könnte auch was Organisches sein. Vielleicht Blätter oder irgend sowas in der Art.
Ja, das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube eher, das könnten Insekten sein. Vielleicht Teile von Insekten. Vielleicht Flügel? Wir fragen mal Bettina Thierich. Bettina,
wir fragen die Frau, die es am besten weiß.
Ja, sie muss es ja wissen. Bettina, wie sieht's aus?
Das war ganz richtig. Eigentlich war alles richtig. Also es ist organisch und diese Drucke sind tatsächlich entstanden, als ich mich mit Bienen beschäftigt habe und sind Strukturen von Bienenflügeln. Aber sie sind so weit, also die sind so weit vergrößert, dass man eben auch auf solche Assoziationen kommen kann, wie Landschaft oder das Organische. Also es ist
Eine Bienenwissenschaftlerin hat natürlich sofort erkannt, dass es Bienenflügel sind, aber für alle anderen Betrachter sind auch andere oder Betrachterinnen sind andere Möglichkeiten erlaubt.
Wir sind ja nun mal keine Bienenwissenschaftler, ne? Aber wer weiß, nach diesem Termin hier vielleicht ein bisschen. Ja.
Auf jeden Fall macht das sehr viel Spaß, drauf zu schauen und so seine Gedanken da spielen zu lassen, was es sein könnte. Bettina, wie bist du denn auf die Idee gekommen, dich in deiner Arbeit mit Bienen auseinanderzusetzen?
Das war tatsächlich so, dass ich ein Stipendium im Hanse-Wissenschaftskolleg hatte und da wollte ich eigentlich nur einen literarischen Abend zu Bienen vorbereiten, habe aber da diese wunderbare Bienenwissenschaftlerin Dorothea Brückner kennengelernt und dann ist das Thema einfach explodiert. Ich bin so ins Staunen gekommen und habe mich so begeistern lassen, dass da eine mehrjährige Arbeitsfolge daraus entstanden ist und auch ein Buch.
Bettina arbeitet mit unterschiedlichen Materialien. Das könnt ihr dann in der Ausstellung Strukturen finden, sehen. Einerseits ihre Drucke, aber dann gibt es auch noch Skulpturen von ihr zu sehen.
Und Collagen sind auch noch dabei. Die Ausstellung heißt ja Strukturen finden. Es geht um die Strukturen, die sich in der Arbeit der Künstlerin finden. Es geht aber auch um die Strukturen, die sie sich mit ihrer Arbeit untereinander aufbauen. Und die Künstlerin Christine Grote, die ja auch heute hier im Atelier vorbeigekommen ist, hat Strukturen gefunden auch, ne, wie alle anderen.
Und es ist sehr spannend, denn Christine hat uns ein Werk mitgebracht, das sie später in der Ausstellung zeigt. Und das ist ja noch verpackt, Christine.
Genau, ja. Also packt aus.
Dürfen wir selber auspacken?
Das klar.
Wir sind auch ganz vorsichtig.
Genau, und es ist verpackt in Luftpolsterfolie. Weisen wir jetzt mal auf.
Das habe ich noch nie gemacht.
So an vier Ecken festgeklebt. Das ist halt immer so schön.
Ich zerdrücke ja immer gerne diese kleinen Polster.
Ja, das lässt du jetzt aber mal. Ah, so.
Ah,
und da sehen wir ein Bild, weißer Untergrund. Und
weißt du, was mir als allererstes dazu einfällt? Darf ich das mal kurz sagen?
Sag mal.
Und zwar, wenn ich früher bei meinen Großeltern am Wochenende war und Fahrrad gefahren bin, da bin ich oft, haben wir so waghalsige Stunts gemacht. Und wenn du hinfällst, mein Knie sah oft so aus. Es sieht so ein bisschen auch aus wie eine Schürfwunde, muss ich sagen. Mit so, weißt du, Blut und Dreck gemischt.
Nee, das ist jetzt überhaupt gar nicht meine Assoziation. Ich dachte, das sind so feine Striche in Rot und in Schwarz. Ich dachte, das ist so schnell mit einem Pinsel gemalt. Und die Oberfläche, die sieht so leicht angekratzt aus, Christine, oder?
Wie hast du das gemacht?
Ja, ganz genau. Also was deine Beschreibung der Schürfwunde betrifft, bezieht sich tatsächlich sehr auf das Eingraben in das Material Papier. Tatsächlich ist es ein schweres Büttenpapier, auf das ich gedruckt habe mit einer ganz alten Technik in zwei unterschiedlichen Farben. Was ich dann aber gemacht habe, ich habe tatsächlich so eine ritzende Nadel und auch einen Cutter, ein Messer genommen und habe quasi Strukturen in das Papier hineingeritzt und wieder abgeritzt. Und dadurch kommt eine unglaubliche Dreidimensionalität. Man kann Licht und Schatten erspüren und versteht gar nicht so ganz, ist das Papier, ist es Stoff, ist es... Ja, man rätselt ein bisschen.
Ja, stimmt. Ja, genau. Man hinguckt, es kriegt so was Reliefartiges tatsächlich auch. Also an einigen Stellen mehr, an anderen weniger. Ne? Da tritt das Papier dann so hervor. Ganz spannende Arbeit. Auch weil man eben auch nicht auf den ersten Blick weiß, was es ist. Ne?
Das finde ich besonders schön. Man muss sich da ein bisschen mit auseinandersetzen. Und je länger man guckt, desto mehr Details erkennt man auch. Und neben Bettina Thierich und Christine Grote sind ja auch noch die Künstlerinnen Anke Müffelmann, Kati Fleckstein und Susanne Adler mit ihren Arbeiten an der Ausstellung Strukturen finden beteiligt. Alle fünf Künstlerinnen gehören dem Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler an, kurz BBK.
Ja, das ist ja so eine Qualitätssiegel.
Ja,
wie DOP, ich hoffe, das ist jetzt nicht despektierlich, so für Premium-Parmesan oder so italienische Produkte auf Weinflaschen, können wir das ja auch manchmal lesen, dann weiß man, wenn man das sieht, da ist was Qualitätsmäßiges drin, ne? Auf jeden Fall. Ihr habt ja alle fünf ganz unterschiedliche Exponate und Ansätze. Was macht denn Anke Müffelmann zum Beispiel, Christine?
Ja, wenn wir, glaube ich, nach Gollern gehen werden, in dieses alte Kettenlager, da muss man ein paar Stufen irgendwann runtersteigen, ganz versteckt im allerhintersten Raum. wird sich eine alte, recht schäbige Waschküche befinden, die Arbeiter zum Reinigen benutzt haben. All diese Spuren sind erlebbar und ich denke, Anke wird dort Objekte hinstellen, die sehen aus wie Wäschestücke, Wäscheknäule. Wenn man dann allerdings näher tritt, wird man sich, glaube ich, über das Material sehr wundern, denn das, was wie Stoff aussieht, wird sich als pure, harte Keramik entpuppen. Also ich glaube, da gibt es unglaublich viel zu entdecken.
Das glaube ich auch. Und Bettina Susanne Adler, was wird die für Arbeiten zeigen in der Ausstellung?
Susanne Adler wird zwei Werkgruppen zeigen. Zum einen beschäftigt sie sich sozusagen mit dem Grundthema der Malerei, mit der senkrechten und der waagerechten Horizontale, Vertikale. Und sie experimentiert schon lange damit, wenn ich solche Strukturen auf die Leinwand bringe, wann kippt das, dass das Auge dann versucht, darin eine Landschaft zu sehen, wann sieht man wirklich nur die reinen Striche und das ist ein Thema. Und sie hat aber auch neue Arbeiten. Sie hat gerade neue Platten geritzt, ne? Und ist gerade beim Drucker und lässt die drucken. Da geht es um Strukturen, eingeritzte Strukturen, die mit Farbe abgebildet werden auf dem Papier. Die druckt sie übereinander, dass sich die Strukturen dann überkreuzen. Und ich bin super neugierig, was sie mitbringt.
Ja, das sind wir auch.
Und wenn ihr aufgepasst habt, wisst ihr, es fehlt noch eine Künstlerin.
Genau,
das ist nämlich Kathi Fleckstein.
Genau. Christine, was macht Kathi Flecksteins Arbeit aus?
Kathi Fleckstein ist auch eine hervorragende Keramikerin vom Material her. Und wer ihre Skulpturen und Wandreliefs sieht, der wird in ein absolutes Staunen geraten. Es werden Dinge auf dem Boden liegen, die Meilensteine als Meilensteine betitelt sind, Gehäuse, die so Schutzhüllen darstellen und während der Corona-Zeit entstanden sind, glaube ich, Gefühle, die man nachvollziehen kann, jeder von uns. Und wer ihre Reliefplatten an der Wand sieht, der wird von dieser technischen Versiertheit, die sie beherrscht, unglaublich umgehauen sein, weil da kriegt man ran und entdeckt die tollsten Strukturen.
Strukturen finden, ihr seht schon, das ist eine echte Wundertüte. Wer hat denn eigentlich sich das Ausstellungsthema ausgedacht?
Ja, das war eine Idee von Susanne Adler und mir. Wir wollten gerne ein gemeinsames Projekt machen und haben dann die anderen drei dazu eingeladen, die erfreulicherweise zugesagt haben. Und es geht eben, wie schon gesagt, es geht um Strukturen, aber es geht eben auch bei Kunst immer auch um mehr. Wir wollen Menschen erreichen. Wir möchten eigentlich eine Atmosphäre schaffen, in der man kommunizieren kann, in der man denken kann und wo auch im Kopf was anderes passieren kann als im Alltag, was man dann vielleicht auch ausprobieren kann.
Schöner Ansatz.
Finde ich auch. Also, und das ist ja sowieso der Idealfall. Man geht aus einer Ausstellung raus und sieht die Welt mit neuen Augen und handelt dann vielleicht auch anders.
Ja, auf jeden Fall, dass man jeden Fall vielleicht auch erstmal Anregungen hat für Diskussionen. Und daraus kann sich dann auch Handeln ergeben. Strukturen finden könnt ihr euch ansehen im ehemaligen Kettenlager auf der Kulturwerf Gollern vom 6. April bis zum 27. Und ich finde besonders schön, wenn Künstlerinnen und Künstler selbst durch ihre Ausstellung führen. Das werdet ihr ja machen. Und das ist eine schöne Sache, dass ich dann als Besucher oder Besucherin mit euch dann durch die Ausstellung gehen kann.
Ja, und am 27., es wird ja immer nur von der Vernissage gesprochen, ja, aber es gibt ja auch die Finissage, das ist der letzte Tag der Ausstellung, auch immer ein schönes Event, finde ich, und da wird es sogar ein moderiertes Künstlerinnengespräch geben. Also das ist auch eine Sache, auf die man sich freuen kann.
So, und eine Frage habe ich jetzt noch, Bettina. Du hast dich ja so...
Das ist so typisch. Bettina, immer eine Frage habe ich jetzt noch.
Mache ich ja nicht immer, aber manchmal. Du hast dich so intensiv mit Bienen beschäftigt. Was können wir Menschen von Bienen lernen?
Ja, jetzt werde ich hier zur Bienenspezialistin. Also ich arbeite auch zu Bodenstrukturen zum Beispiel. Nein, aber wenn wir überlegen, was wir von Bienen lernen können, es gibt ein ganz tolles Buch, das heißt Bienendemokratie. Und Tom Seeley beschreibt dort, wie Entscheidungsstrukturen bei den Bienen ablaufen. Also wenn die geschwärmt sind und eine neue Unterkunft brauchen, dann sammeln sie sich und schicken Botschafterinnen aus. Die kehren dann zurück und berichten in der sogenannten Bienentanzsprache, was sie gesehen haben. Dann und wo sie es gesehen haben. Das können die anderen Bienen lesen, fliegen dann auch dorthin. Und zum Schluss sind sozusagen alle an allen Orten gewesen, die diese Botschafteraufgabe haben. Und es wird sachlich entschieden, was ist die beste Behausung. Es gibt also eine demokratische Abstimmung, denn die diese Behausung auch gut finden, laufen dann denselben Tanz. Und dann wird wirklich wie eine demokratische Entscheidung zum Schluss entschieden.
Und mit Sachverstand. Das finde ich ja richtig gut, oder?
Das habe ich aber auch schon mal gehört, dass Bienen mit dem Tanz also die Richtung anzeigen können. Ich glaube, er heißt der Schwänzeltanz oder so. Und ich mache jetzt mal einen Schwänzeltanz. Ja, der heißt, du musst mal, ich sage es schon mal, er heißt Richtung Gollan geht es jetzt, ja, für dich, Bettina.
Schwänzel mal, schade, dass ihr das jetzt nicht sehen könnt.
Ja, ich habe lange geübt.
Das war Lübeck Zwischentöne im schönen Lübecker April.
Ja, und wenn ihr Lust auf noch mehr Zwischentöne habt, pünktlich am 1. Mai gibt es wieder eine neue Episode.
Natürlich mit vielen Lübeck-Abenteuern, denn es gibt ganz viel hier zu entdecken. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja mal in der Stadt.
Ja, das wäre schön. Bis dahin bleibt neugierig, öffnet eure Herzen und tschüss.
Tschüss.